Dies ist der neue Normalreport, der Podcast, der versucht zu definieren, wie wir als Gemeinschaft nach der Krise zusammenleben wollen. Von und mit Alexander Göbel. Herzlich willkommen zu der neue Normalreport. Wir beschäftigen uns mit dem Normal, in dem wir leben werden wollen, wenn die Corona-Krise besiegt ist. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Im heutigen Report möchte ich gerne über Schwarmintelligenz sprechen. Ich möchte über die unterschiedlichen Wege zur Corona-Bekämpfung reden. Und ich möchte über Wirtschaft reden, wenn sich's dann ausgeht. Schwarmintelligenz nenne ich das, was offenbar im Moment in Schweden mit den Menschen emotional passiert. Wir wissen ja bis heute nicht, warum Schwärme von Vögeln solche Formationen im Himmel fliegen. Wir nennen es gemeinhin Schwarmintelligenz, können aber, so viele Ornithologen sind sich da einig, keine Leadership feststellen da am Himmel. Wir können nicht festmachen, wer anführt, warum die anderen in welcher Weise folgen. Es ist nur einfach so, wir kennen ihn ja und wir lieben ihn, den Tanz der Vögel in den Wolken. Diese Schwarmintelligenz kommt mir vor, ist auch das, was im Moment in Schweden passiert. Denn natürlich gibt es dort auch in dem Land, das sich für einen anderen Weg dieser Krise zu begegnen entschieden hat, passiert nämlich, dass die Menschen sehr vernünftig und ziemlich diszipliniert den Vorgaben folgen, die sich von unseren nicht so wesentlich unterscheiden, außer, das ist sehr wohl wesentlich, dass es keine Gesetze gibt, keine Quarantäne, keine Ausnahmezustände etc., sondern dass die schwedischen Menschen sehr genau darauf achten, was sie jetzt tun. Die Alten bleiben unter sich, zum Beispiel, weil Schulen, Geschäfte, Universitäten und so weiter haben weiterhin geöffnet. Das heißt, die schwedische Regierung hat beschlossen, auf ihre Fachleute medizinischer Art zu hören, indem sie gemeint haben, wir können die berühmt-berüchtigte Herdenimmunität erreichen. Und gleichzeitig haben sie aber nicht nur ihre Menschen, sondern auch ihre Wirtschaft gestützt. Jetzt gibt es natürlich Stimmen, die sagen, das sei einer kapitalistischen Grundordnung unterlegt und unterstellt und deswegen sei es eigentlich unverantwortlich etc. Wir wissen noch nicht so viel davon, was da passiert, außer natürlich die Zahlen. Und die sind jetzt aktuell, wir stehen beim 3. Mai 2020, vergleichsweise hoch. Denn die Zahl der Virusinfektionen beziehungsweise Covid-19-Todesfälle pro 100.000 Einwohner ist das, was sie so relativ hoch macht. Laut der Nachrichtenagentur NTV hat Schweden, das sind glaube ich 10,3 Millionen Einwohner, auf ihre Bevölkerungszahl gerechnet zeitweise mehr registrierte Infektionsfälle als Deutschland. Und die Todesfälle pro Einwohner sogar dreimal so hoch. In Gesamtskandinavien hat Schweden jetzt also die höchste Opferzahl und der Todesfallanteile der Neuinfizierten steht bei 12,3% aller Infektionen. Im Vergleich dazu Dänemark mit 4,8%, Norwegen mit 2,7%. Also soweit die medizinischen Fakten und denen zufolge ist das ein gar gefährlicher Weg, den Schweden da geht mit und Unterstützung der gesamten Bevölkerung, ganz offenbar. 21.621 Menschen sind an Covid-19 erkrankt und das sind schon 529 mehr als noch am Abend zuvor und diese Zahlen sind, glaube ich, vom 1. Mai Johns Hopkins Universität. 2653 Menschen in Schweden sind bislang am Coronavirus gestorben und 1005 Menschen gelten wieder als geheilt. Das heißt, ja, es ist viel zu früh, über diesen Weg der Schwarmintelligenz zu urteilen, ob er denn vielleicht sogar eine Option für uns alle ist. Dazu sei gesagt, dass die WHO im Moment ganz verliebt ist in Schweden und meint, das sei durchaus auch eine Option für uns alle, die wir mit ganz anderen, sehr harschen und sehr opfertriefenden, möchte ich fast jetzt prosaisch sagen, Strategien ans Werk gehen, hier was die Corona-Krise angeht. Man muss sich natürlich auch jetzt in dieser Zeit fragen, welcher Weg denn wirtschaftlich richtig ist. Das scheint ja im Moment so von Italien über Deutschland, Frankreich, Spanien, hier in Österreich bis in die USA die Schlüsselfrage zu sein, wie viel wirtschaftliche Opfer sind wir denn bereit zu geben zugunsten der Bekämpfung und der Überwindung dieser Corona-Krise. Nochmal, man kann es nicht oft genug sagen, überwunden ist sie ja wohl erst, wenn wir das Gegenmittel gefunden haben, den Impfstoff. Und jetzt heißt es, ja, ist denn die gesamte Wirtschaft jetzt betroffen im Sinne von leidend und existenziell bedroht mitunter, was EPU und KMU angeht? Oder gibt es auch Krisengewinner? Und natürlich gibt es sie. Und wir kennen sie auch. Alle voran ist es Amazon. Der Vorjahreswert des Unternehmens wurde jetzt bereits um 26% erhöht, übertroffen und das sind 75,5 Milliarden Dollar, im Vorjahr 68,9 Milliarden Dollar. Somit ist das Vermögen des Herrn Bezos, seines Zeichen Besitzer von Amazon, seit Jahresbeginn um 29 Millionen auf 143 Milliarden US-Dollar gestiegen. Quelle Bloomberg Report. Also er ist und bleibt der reichste Mensch der Welt und in der Krise noch mehr. Der Junge und seine Firma sind ja nicht unkritisiert. Einerseits natürlich, was die Behandlung ihrer Mitarbeiter angeht, da gibt es immer wieder heftige Beschwerden. Und andererseits natürlich und viel, viel wichtiger, die zahlen keine Steuern, zumindest nicht hier in Österreich. So viel steht fest. Und das kann es nicht sein. Und die Offiziellen auch und vor allem in der EU sind aufgerufen, ihre bürokratischen Maschinen einmal zu ölen und ein wenig schneller zu sein, denen auf die Finger zu hauen. Es geht so nicht. Es geht einfach so nicht aus. Aber nichtsdestotrotz ist es hochinteressant, sich damit zu beschäftigen. Denn auf der anderen Seite möchte man meinen, all jene, die jetzt so viel zu Hause sind und andauernd im Internet, dass die natürlich auch die großen Internetkonzerne bedienen, und zwar mit Erträgen und Wachstumsraten. Au contraire, mesdames et messieurs, denn zum Beispiel Google jammert, beziehungsweise seine Dachorganisation Alphabet, denn die verliert. Gibt bereits einen Einstellungsstopp, so liest man in der New York Times. Das Marketingbudget hat sich halbiert. Also es sind schwere, schwere Zeiten für Google. Was genau dahinter steht, weiß ich nicht. Aber es hat natürlich selbstverständlich mit Werbung zu tun, denn die Werbetreibenden haben jetzt ihrerseits nicht mehr diese Budgets und glauben auch nicht, dass diese Werbung, die sie jetzt etwa auf Google-Seiten schalten, auch wirklich ertragreich sein kann, angesichts der Tatsache, dass viele gar nicht einkaufen können, was und wann und wo sie wollen. Jetzt wird es natürlich kompliziert, weil man sagen kann, ja, aber man kann doch mittlerweile alles auf Google respektive auf Amazon oder irgendwo anders bestellen, aber da scheint es irgendwo einen Knick in der Optik zu geben. Das funktioniert so einfach nicht. Apple auch, Apple, die Gottheit unter den Marken, hat in Frankreich zum Beispiel jetzt eins drüber gekriegt, wegen Preisabsprachen. 1,1 Milliarden Euro Strafe. Wer jetzt sozusagen auf Unternehmenskonzern oder Konglomerats oder sogar Monopolbashing aus ist, wird sich jetzt freuen. Und ich sage, auch mich erwischt eine klammheimliche Freude nicht, weil ich Apple bestrafen will, sondern weil ich es toll finde und gut finde, dass die französische Nation unterstützt natürlich mit höchster Wahrscheinlichkeit, oder nein, mit Sicherheit von Brüssel, von der Europäischen Union, die sich die Mühe machen, das zu untersuchen und das aufzudecken, aufzuklären und dann in aller Form auch diese Strafen auszusprechen. Apple hat natürlich sofort dagegen geklagt und hat gemeint, das seien uralte Gesetze, gegen die hier verstoßen oder nicht wurden. Mittlerweile hat sich das Geschäft und die Welt verändert. Also, das werden wir beobachten und sehen, was dabei rauskommt. Es ist insofern wirklich gute Nachricht, als dass die Damen und Herrschaften dort nicht glauben sollen, dass sie machen können, was sie wollen und schon gar nicht in dieser Krise. Also, Apple, es geht denen immer noch ganz gut, aber wer mag schon Minuszahlen? Bill Gates, Microsoft. Er selbst ist 96 Milliarden Euro schwer und, das ist mittlerweile auch bewiesen, hat bereits 2015 in einem TED-Talk vor der Pandemie gewarnt. Gewarnt, dass seine Stiftung, die ja auch von Warren Buffett, noch so einem Mega-Mega-Milliardär, mitfinanziert wird, aus privaten Geldern übrigens. Diese, seine Stiftung, hat eben nicht herausgefunden, aber prognostiziert, dass es zu Pandemien kommen wird und dass vor allem die USA sehr gut beraten sei, sich darauf vorzubereiten. Daraufhin hat die vor allem Obama-Administration diese Vorkehrungen getroffen und hat Institute gegründet und forschen lassen und so weiter, um auf Pandemien vorbereitet und für deren Auswirkungen gerüstet zu sein. Ich habe schon mal drüber gesprochen, dass dann Donald Trump gekommen ist und diese Forscherei und diese Gelder für obsolet erklärt hat, hat ihnen also die Zahlungen eingestellt. Daraufhin ist wieder Bill Gates eingesprungen und hat zusätzliche 150 Millionen Dollar in die World Health Organization investiert für die globale Bekämpfung der viralen Bedrohung und jetzt nochmal konkret des Coronavirus. Und jetzt gibt es natürlich, und jetzt fängt es an, interessant zu werden und für uns relevant zu werden, die wir im neuen Normalreport ja immer wieder auch nach Möglichkeiten suchen, unsere Zukunft zu analysieren, wenn das überhaupt geht, aber in jedem Fall mitzubestimmen, insofern, was wir denn in Zukunft von diesen Mega-Milliardären erwarten. Denn eines steht fest, Bill Gates hat schon vor vielen, vielen Jahren die Hälfte seines Privatvermögens in diese Gesundheitsforschung etwa hineingesteckt, während Herr Bezos noch warten lässt auf philanthropische Großtaten. Er kauft sich im Moment mal unfassbare Latifundien, darunter auch die mit Abstand teuerste Immobilie im sowieso schon teuren Beverly Hills in Los Angeles, ich glaube 160 Millionen oder so, hat er jetzt bezahlt für das Haus eines ehemaligen Filmmoguls. Und gleichzeitig hat er sich ein dreistöckiges Wahnsinnsprojekt machen lassen in einem New Yorker Wolkenkratzer mitten in der Stadt, Union Square überblickend. und hat auch sicherheitshalber mal die drei Wohnungen darunter gleich auch gekauft. Wahrscheinlich wegen der Privatsphäre oder dort wohnt das Personal. Nochmal 160 Millionen auf den Tisch gelegt. Also der Mann kann schon leben. Wir werden, wenn sich's zeitlich ausgeht, nachher noch ein wenig emotional darauf eingehen, warum er sich gerade im Moment so ein wenig verändert und was dahinter steckt. Zurück zu Bill Gates, der diese unfassbaren Summen locker macht und sehr, sehr zum Beispiel in Forschungen investiert, die sich mit der Wasserqualität und den Wasservorkommen und mit der Wasserversorgung in Afrika befasst. Die machen da Riesenfortschritte, auch und vor allem durch neue Technologien, die dann auch solargesteuert sind. Also da wird sehr wohl auch auf die wirtschaftliche Situation des Kontinents geachtet. Und dieser Kontinent, und da fängt jetzt auch so eine Art von Kritik an, die ja immer auch kommt, wenn Philanthropie hinterfragt wird. Diese Kritik sagt im Moment, dass natürlich ein 250 Milliarden, was weiß ich, also wie viele unglaublich viele Konsumenten im afrikanischen Kontinent darauf warten, von großen Konglomeraten wie etwa Microsoft, aber auch Amazon abgeholt zu werden. Das sind die Konsumenten der Zukunft. Um die herrscht schon ein großes Gerüst seit einiger Zeit. Also ganz so ununternehmerisch, heißt es, ginge er da nicht vor, der Herr Bill Gates. Er weiß schon genau, was er tut, wo er es tut und wo auch ein Return on Investment zu erwarten ist. So weit finde ich so nicht unbedingt kritisierenswert. Was ist falsch daran, wenn einer mit Geld, dieses sein Geld, dort investiert, wo er einerseits wieder Geld verdienen wird können und andererseits unglaublich viel Gutes erreichen kann, weil sich um die Seuchen dieser Welt von HIV bis hin zu Covid-19 zu kümmern, damit das besser wird und wir damit besser umgehen lernen und gerüsteter sind, vor allem beim nächsten Angriff des nächsten Virus. Da sehe ich keine große Gefahr. Das ist in Ordnung für mich. Das eine schließt das andere nicht aus. Oder weil alle sehr, sehr reichen Menschen würden darin investieren. Im Übrigen können wir sie auch dazu zwingen, wenn wir danach vorgehen, dass wir sagen, wer investiert, wer hält sich raus. Das heißt, wo tragen wir unser Geld hin? Und das ist immer noch das wirksamste Mittel. Konsumpower. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, an dem es eine veritable Auseinandersetzung gibt über den Kapitalismus in dieser Krise. Dass es also einerseits Gewinnler gibt, von denen wir aber auch, und ich meine zu Recht, erwarten können, dass sie was von ihren Gewinnen abgeben. Und wir haben die Leidenden, von denen wir immer noch nicht wissen, wer sie denn wirklich sein werden. Weil ich spreche mit Menschen aus Italien im Moment und die sagen mir natürlich, dass dieses arme, geschundene Land im Moment noch mehr in die Arme der Mafia getrieben wird, die ohne dies schon fest im Gesundheitswesen verankert ist und jetzt auch mit einer riesengroßen Mafia-Geldwaschmaschine rechnen kann, die da heißt, wir müssen investieren, vor allem in Infrastruktur. Das ist aber ein Land, in dem noch vor ein paar Jahren eine der großen wesentlichen Brücken von einem auf den anderen Tag eingestürzt ist. Viel zu früh, was also die Halbwertszeit von Brücken betrifft. Sie erinnern sich, ich weiß jetzt nicht genau, wo das war, aber ich weiß, dass die Familie Benetton da ihre Finger insofern im Spiel hat, ihrerseits auch Millionäre, als sie ja Teilhaber dieser Straßenverwaltungsfirma sind, die im Privatbesitz diese Brücken bauen und auch warten, so sie die Brücken denn warten. Die Verfahren sind anhängig, wir warten auf neue Entwicklungen respektive Urteile. Zurück zum Kapitalismusvorwurf, der gründet sich vor allem in einer ganz bestimmten Angst, nämlich jene, dass wenn Unternehmen, ganze Wirtschaftszweige draufkommen, dass sie im Zuge einer Pandemie diese fantastischen Zahlen schreiben können, Gewinne und Wachstumszahlen, kann man doch damit rechnen. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wir brauchen uns nicht anzulügen, da kann man doch damit rechnen, dass vielleicht das ein oder andere Unternehmen darüber nachdenkt, wie es denn dafür sorgen kann, dass es wieder diese großen Gewinne gibt, dass es wieder Pandemien gibt. Und schon sind wir in einem dieser alten James-Bond-Filme, wo ein Böser das einzige Gegenmittel, die einzige Ampulle des Gegenmittels besitzt in diesen dollen Panzerkoffern gegen jene Epidemie, mit der er jetzt die ganze Welt infizieren will, und jetzt verlangt er Geld, Erpressbarkeit. Das ist natürlich noch groschenheftmäßig gamifiziert, aber auf der anderen Seite doch inmitten dieser Krise gar nicht so von der Hand zu weisen. Erinnern wir uns an 2008, was diese Jungs in der Finanzdienstleistungsindustrie, zum Beispiel der Vereinigten Staaten, alles aufgeführt haben, damit sie möglichst viel Profit machen und wen sie da alles über die Klinge haben springen lassen. So von der Hand zu weisen ist es nicht. Daher müssen wir auch eine Kapitalismusdiskussion führen. Und jetzt habe ich ein Problem gehabt in meiner persönlichen Nachdenkerei und Analyse, nämlich ich habe mir gesagt, Moment, aber wenn wir jetzt Unternehmertum und die Wirtschaft an sich, von der wir ja unbestritten sagen müssen, dass sie ein wesentliches Bestandteil ist unserer Gemeinschaft und unserer Gesellschaft und dass diese kapitalistische Grundphilosophie auch unser Motor ist, der uns auch sehr viel Wohlstand gebracht hat und hunderten Millionen auch in den letzten Jahrzehnten sie zumindest aus der Armut rausgeholt hat. So weit, so gut. Aber wenn wir das verteufeln, dann müssen wir natürlich auch verteufeln, was der Antrieb, die Philosophie von vielen jungen Menschen gerade ist, in einer grundguten Entwicklung, nämlich die der Innovation, der Apps, der Start-ups etc., die wollen alle Bill Gates sein, die wollen alle Bezos werden. Zu Recht, wir sollen nach dem Unmöglichen streben, damit wir das Mögliche erreichen. Aber da fehlt mir jetzt ein Zwischenteil, ein philosophisches Missing Link in dieser Kapitalismusdiskussion, nämlich wenn wir unsere Jungen davon überzeugen können, und ich habe das Gefühl aus vielen Gesprächen, dass es da gar nicht so wahnsinnig viel Überzeugung braucht, dass sie, wenn sie denn diese Gewinne von Amazon und Google, wenn sie sich dann wieder erholt haben, Apple und Microsoft etc., wenn sie das dann erreicht haben und diese Summen machen, dass sie sich dann auch obligiert fühlen, einen Teil, einen Großteil, 50% dieser Gewinne in Menschlichkeit zu reinvestieren, in Wirksamkeit einzusetzen, sodass wir als Menschheit, als Rasse, als Bewohner dieses Planeten weiterkommen. Und das braucht eben auch Ressourcen. Was würde das ausmachen? Das wäre sinnvoll. Es wäre sinnvoll, wenn diese Gelder sinnhaft angelegt werden. Also auf Deutsch, ich verlange einen Sinnkapitalismus. Darüber werde ich in den folgenden Podcasts dann immer wieder auch sprechen und das werden wir immer wieder anstreifen, weil auch auf dieser großen, hohen Metaebene ist es jetzt Zeit und ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wie das dann nach der Corona-Krise sein wird, wie wir dann mit diesem Gesellschaftssystem umgehen werden. Das ist aufregend im Moment. So, und jetzt komme ich dann doch nochmal zu Jeff Bezos, diesem reichsten Mann der Welt. Und der war viele, viele Jahre lang wirklich bekannt als Pfennigfuchser, als Nordiker, wie man so schön sagt, in Österreich, als einer, der jeden Cent umgedreht hat. Das hat er auch dann insofern übertrieben, als er oftmals seine Mitarbeiter nicht gut behandelt hat, verhindert hat, dass Betriebsräte gegründet wurden, keine gewerkschaftliche Einmischung wünscht und diese proaktiv verhindert hat und natürlich auch die Tatsache, dass seine Armada von Anwälten Tag und Nacht gearbeitet haben, um alle möglichen Schmähs und Tricks und Konstrukte zu entwickeln, damit sie keine Steuern zahlen müssen. Das machen andere auch, nur ein Unrecht rechtfertigt nie das nächste. Jetzt sprechen wir mal über ihn. Sein Leben hat sich verändert, vor gar nicht langer Zeit, denn er hat sich verliebt. Böse Zungen in Amerika behaupten, er wurde verliebt von dieser seiner neuen Frau. Ich weiß im Moment nicht, wie sie heißt, aber sie wird wohl in den nächsten Jahren, so hoffe ich, öfter vorkommen in den Medien. Ich werde gleich erklären, warum ich da hoffe. Denn der Mann hat sich also verliebt in eine neue Frau. Sie ist Fernsehmoderatorin, glaube ich, und Hubschrauberpilotin. Und ist 50 Jahre alt, also in seiner Altersklasse. Und das ist schon mal ungewöhnlich für einen sehr, sehr reichen Menschen. Denn normalerweise kommt da das Klischee, er nimmt sich ein blutjunges Supermodel. Und damit ist die auch für ihr Leben abgesichert. Hier scheint es sich aber um mehr zu handeln. Viel wichtiger ist, dass er seine Frau Mackenzie Bezos natürlich auszahlen hat müssen bei der Scheidung. Und es wurde die teuerste Scheidung der Geschichte, nämlich 36 Milliarden Dollar. 36 Milliarden Dollar gingen an Mackenzie Bezos. Das Erste, was sie gemacht hat, wahrscheinlich mit einer klammheimlichen Freude, sie hat ein paar hundert Millionen verschenkt an Organisationen, die Geld brauchen, allen voran frauenorientierten, frauenschützenden Organisationen, was dem Herrn Bezos im Nachhinein eigentlich wurscht sein sollte, ihn aber mit Sicherheit etwas geärgert hat. Und Mackenzie geht es gut, soweit ich beurteilen kann. Wobei ich glaube, dass man mit 36 Milliarden Dollar auch ein paar Sorgen geliefert bekommt in Sachen Geldverlust und Börsennotierungen etc. etc. Und jetzt hat er eben die neue und von der erwarten wir alle uns doch, dass sie auch einerseits ihren Mann in die richtige Richtung führt, nämlich die philanthropische Richtung. Vielleicht möchte er sich auch Bill Gates anschließen und andererseits, dass sie als First Lady des reichsten Mannes der Welt, denn wir sind alle überzeugt, dass er sie heiraten wird, dann auch First Lady Aufgaben übernimmt und sich genau um diese Agenten in Zukunft kümmert. Wenn er dann noch Steuern zahlt und einigermaßen fair ist zu seinen Mitarbeitern, dann werde ich auch wieder bei Amazon bestellen. Bis dahin werde ich das zu verhindern wissen. Das nenne ich Konsumentenpower. Das war's für heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Morgen wieder der neue Normalreport. Haben Sie einen schönen Tag, einen angenehmen Abend, eine gute Nacht und wie ich mit meiner Kanzlerin übereinstimme, wir schaffen das.